Ich lese uns den ersten Satz des Hebräerbriefes, Kapitel 1. Nachdem Gott vor Zeiten zu vielen Malen und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, der, weil er Abglanz seiner Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist und das Weltall durch sein machtvolles Wort trägt, sich zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt hat, nachdem er die Reinigung von den Sünden vollbracht hatte. Und er ist um so viel erhabener geworden denn die Engel, als er ihnen voraus einen vorzüglicheren Namen ererbt hat. Liebe Gemeinde, als der Heilige Geist an Pfingsten über alles Fleisch ausgegossen wurde und über alles Fleisch, das heißt über alle Menschen, da geschah es mit einem gewaltigen Brausen. Das war aber kein Sturm, der viel Staub aufwirbelt oder Bäume entwurzelt. Es war eine Kraft, die Herzen bewegt. Die Sprache Gottes bewegt die Herzen. Wohin aber bewegt er die Herzen? Wohin sind die unterwegs, deren Herzen bewegt worden sind? Was ist es, das er uns sagen will? Was sollen wir aus seinen Worten, aus seinem Reden hören? Diese Frage bewegt mich, seit ich als junger Mensch Christ wurde. Wir spielten damals gelegentlich ein Spiel, bei dem man die Augen schließen musste und von einem Mitspieler an die Hand genommen und geführt wurde, irgendwohin. Und das war schon ein eigenartiges Erleben, sich anvertrauen, sich führen lassen, nicht selbst entscheiden, nur folgen und nicht wissen, wohin. Geführt werden mit geschlossenen Augen. Hätte man dabei aber die Augen geöffnet, hätte sich alles verändert. Einwände wären gekommen. Warum dahin und nicht dorthin? Argumente wären aufgetaucht. Widerstand hätte sich entwickelt. So nicht. Und um das alles wurde man durch die geschlossenen Augen gebracht und war dem enthoben. Nur die Welt der geschlossenen Augen ermöglichte es, sich führen zu lassen, ohne selbst zu entscheiden. Das ist eine wichtige Erfahrung. Aber sie ist nicht alles. Es ist die Welt der Verheißungen des Alten Testamentes, die Welt der Propheten. Aber es ist nicht mehr die Welt Jesu Christi. In unserem persönlichen Leben mag es eine Zeit des Alten Testamentes geben, manchmal immer wieder. Wir können in unserer Erfahrung ganz schnell durch die Jahrhunderte gehen. In Augenblicken uns befinden in einer Welt, als wäre Jesus nie geboren. Angewiesen auf einen Lehrer, einen Redner, einen Propheten, einen Menschen, der uns das Wort Gottes sagt. Und wir schließen die Augen und lassen uns führen. Aber etwas, was der Heilige Geist tut, etwas vom Ersten, was der Heilige Geist tut, ist, uns die Augen zu öffnen. Wenn er in uns Wohnung nimmt, wird er unser Lehrer. Seine Führung geschieht indirekt mit uns, indem er uns lehrt zu entscheiden, indem er uns lehrt, das Leben zu sehen, indem er uns lehrt, uns selbst zu entdecken und zu verstehen, was in uns vor sich geht. Und indem er uns lehrt, zu entscheiden, statt uns die Entscheidungen abzunehmen. Darum können wir es uns nicht mehr leisten, die Woche hindurch Entscheidungen zu treffen in Beruf und Familie und am Sonntag einzutauchen in die Welt der geschlossenen Augen, uns führen zu lassen, und uns von Gott die Entscheidungen abnehmen zu lassen. Tun wir dies, dann wird unser Leben unweigerlich auseinanderklaffen. Wir werden eine Spannung erleben, die auf die Länge unerträglich wird. Was am Anfang ein ergreifendes Erlebnis war, geführt zu werden mit geschlossenen Augen und sich in Gottes Hände zu geben und sich führen zu lassen. Und was auch immer wieder ein unersetzlich liebevolles Handeln Gottes an uns ist, wird auf die Dauer zu einer unerträglichen Spannung, wenn wir nicht lernen, im Geist zu entscheiden. Im Heiligen Geist zu entscheiden. Und wenn er nicht unser persönlicher Lehrer wird, denn er ist unser Lehrer. Und will, dass wir lernen, seine Sprache zu verstehen. Und das heißt, sie zu deuten. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt uns, dass Gott in der Geschichte verschiedenerlei Sprachen geführt hat und auf unterschiedlichste Weise zu uns Menschen geredet hat. Durch die Propheten und zuletzt durch den Sohn. Es muss in Gott dieses brennende Verlangen sein, dass wir seine Sprache hören und deuten. Aber Gott hat seine Sprache nicht der unseren angepasst. Wie wir das gelegentlich versuchen, indem wir Bibelübersetzungen modern machen. Gott hat seine Sprache nicht modern gemacht. Er hat sich zu keinem Zeitpunkt in seinem Wesen verleugnet und sich dem Menschen angepasst. Wir wären verloren. Würde Gott sich uns anpassen, dann wäre es aus mit uns. Wir hätten keine Hoffnung mehr. Oh nein, Gott ist sich treu geblieben, auch in seiner Nähe zu uns Menschen und hat mit uns gelitten am Nichtverstehen des Menschen und an seiner Unfähigkeit, die Sprache Gottes zu verstehen. Wie aber soll ich nun in meinem Innern die Sprache des Heiligen Geistes verstehen? Wie soll ich sie unterscheiden von meinen eigenen Wünschen, Gefühlen und Spannungen und Stimmungen? Wie soll ich unterscheiden, ob ein anderer im Geist Gottes redet, wenn er darauf Anspruch erhebt? Er rede im Geist Gottes. Wie soll ich das erkennen, beurteilen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes wurde von den Propheten des Alten Testamentes geweissagt. Wir finden ergreifende Texte bei Jeremia und im Propheten Joel. Diese Propheten wussten also, dass Größeres kommen würde, als das, was sie den Menschen zu sagen hatten. Sie wussten, dass eine größere Zeit kommen würde, als jene, in der sie selbst lebten, als Männer Gottes. Aber wie würde es kommen? Wie? Mit einem gewaltigen Brausen? Das wäre doch großartig gewesen. Und es gab Menschen, die warteten auf das gewaltige Brausen vor Pfingsten und noch nach Pfingsten, denn sie haben gar nicht gemerkt, was passiert. Und jeden Wirbel, jedes dramatische Reden, jeder Schock in der Menschheitsgeschichte, jede Katastrophe wird für sie zum Brausen, zum Phänomen. Und sie merken nicht, welches die Sprache Gottes ist. Er kommt nicht einfach mit einem gewaltigen Brausen. Er kommt nicht einfach mit einem Phänomen, das unsere Probleme löst. Er kommt nicht einfach mit einem Geschehen, in dem jeder sich als Prophet ausgeben kann für die anderen und glaubt zu wissen, was der Geist Gottes sagt. Gottes letztes entscheidendes Wort ist der Sohn des Vaters. Und das haben die nicht gemerkt, die auf das Brausen warten. Und sie merken es heute noch nicht. Gottes letztes entscheidendes Wort ist der Mensch Gottes in Jesus Christus. In ihm hat Gott geredet, zuletzt. Er war das letzte Wort Gottes. Als Jesus ausgeredet hatte und sein Leben ausgehaucht hatte, denn sein Wort war Leben, sein Leben, begannen jene Ereignisse, die in der Ausgießung des Heiligen Geistes gipfelten. Er wurde von den Toten auferweckt. Er wurde aufgenommen in den Himmel, in die Herrlichkeit Gottes, sitzend zur Rechten Gottes. Es heißt von ihm, von Jesus, der das Weltall durch sein mächtiges Wort trägt. Das ist die Welt, in der wir leben. Wir haben ein anderes Weltbild gelernt in der Schule, ich weiß. Und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Das einzige Problem ist, dass wir Menschen unsere Geschichte bestimmen durch die Bilder, die in uns leben, und Weltgeschichte bestimmen durch die Weltbilder, die in uns leben. Das kann man in all den verschiedenen Kulturen entdecken. Und die unsere ist die beherrschende und bestimmende für die Weltgeschichte für eine Zeit. Niemand weiß, wie lange. Dann mögen andere Weltbilder die Geschichte der Menschheit beherrschen. Aber haben wir nicht wenigstens so viel gelernt aus der Geschichte, dass daraus kein Heil kommt? Das Heil der Welt kommt aus dem, der das Weltall durch sein mächtiges Wort trägt. Ebenbild der Herrlichkeit Gottes und seines Wesens. Der ausgegossene Geist ist sein Geist, nicht irgendein Geist, nicht ein Menschengeist, und noch, wenn es noch so ein großer wäre, bei allem Respekt vor dem Geist des Menschen, nicht ein Naturgeist, bei allem Respekt vor den Naturgeistern. Nicht ein Engelgeist, bei allem Respekt vor den Engeln. Er, Jesus, ist größer. Und nur der Geist verdient Vertrauen, der das anerkennt für sich selbst. Und so wie er auf andere wirkt, diese Wahrheit ernst nimmt. Mensch, Natur und Engel haben einen Größeren, der sie trägt durch sein Wort. Nicht sie sind die beherrschende Autorität dieser Welt, sondern er trägt die Welt durch sein Wort. Es ist Gottes Geist in Jesus Christus. Und an ihm erkennen wir, wer der Geist ist. Am Evangelium, dem Wort Jesu, der Person Jesu Christi. An ihm wird jeder Geist, der sich als Geist ausgibt und auftritt, gemessen werden und muss sich verantworten. Und zu dieser Verantwortung ziehen wir jeden Geist, der uns entgegentritt, einschließlich unserem eigenen. Nicht durch einen anderen, nicht von einem anderen, sondern durch ihn in dir. Pfingsten heißt, die Zeit der geschlossenen Augen geht zu Ende und die Zeit der offenen Augen hat begonnen. Der offene Blick, den die Augen Gottes suchen, zu treffen, zu begegnen. Es ist, als würde er in die Geschichte der Menschheit schauen und nach Menschen suchen, die ihren Blick erheben, sodass der Blick Gottes und der Blick des Menschen einander begegnen und ein neues, ein tiefes Erkennen geschehe. Das heißt, von Herz zu Herz, aus dem Herzen Gottes in das Herz des Menschen. Das ist Sprache Gottes. Und so wollen wir nun auch Abendmahl feiern. Nicht im Blick zurück auf einen sterbenden Jesus und schon gar nicht im Blick zurück auf einen toten Jesus. Wir schauen auf ihn, den Lebendigen, den erhöhten Jesus. Auf Jesus, das Wort Gottes im Heiligen Geist als Person gestaltet, die sich mitgeteilt hat im Leben. Die beliebte Sprache, die uns vertraut ist, heißt ja, er hat sich für uns gegeben. In Brot und Kelch, in diesen Zeichen, will uns dieses Evangelium nahe kommen. Aber dass er sich uns gegeben hat, heißt, dass er sein Leben in dieser Welt als eine Gabe und Berufung Gottes gelebt und erfüllt hat. Das heißt, dass er sich mit uns geteilt hat und nicht, dass er sich aufgelöst hat unter die Menschen. Dass er sich gegeben hat, heißt, dass er sich in Gottes Hände gegeben hat, auch dann und gerade dann, wenn und wo er in den Händen der Menschen war. Sein Geheimnis war, dass sein Leben in Gottes Hände gegeben war, nicht, dass ihm Gott die Entscheidungen abnehme, sondern dass er die Kraft gewinne und die Klarheit gewinne, sein Leben zu führen und zu gestalten und zu entscheiden, wann es wofür Zeit war. Im Brot und Kelch feiern wir den erhöhten Herrn, den Sohn, den Gott zum Erben eingesetzt hat. Weil er Abglanz seiner Herrlichkeit und Ebenbild seines Wesens ist und das Weltall durch sein machtvolles Wort trägt, hat er sich zur Rechten der Majestät in den Höhen gesetzt, nachdem er die Reinigung von Sünden vollbracht hatte, und er ist um so viel erhabener geworden denn die Engel, als er ihnen voraus einen vorzüglicheren Namen ererbt hat. Amen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, um in unserem Herzen mit ihm zu reden. Und wer dem, was zwischen ihm selbst und dem lebendigen Gott geschieht, in Jesus Christus Sprache und Ausdruck verleihen möchte in einem Gebet, möge das tun, so wie es ihm gegeben ist. Lasst uns in dieser Form des Betens, in diesem Raum verstehen, dass wir nicht auf irgendein Gebet warten, dass wir nicht Lücken zu füllen haben, sondern dass wir in unseren Herzen mit ihm reden. Und wenn ein anderer uns in diesem Reden durch ein hörbares Wort unterbricht, dann wollen wir in einem Moment innehalten und sehen, ob wir diesem Gebet in unserem Herzen folgen können. Und wenn ja, dann mögen wir in unseren Herzen zu diesem Gebet Amen sagen. Und wenn nein, dann mögen wir getrost dieses Gebet ihm anvertrauen. Er weiß schon, wie es gemeint ist. Besser, als es auf uns wirkt. Es möge ihre Herzen befreien und gleichzeitig mit Ehrfurcht vor dem Geschehen ihres Herzens und dem im Herzen des anderen erfüllen. Ich werde diese Zeit des Gebetes dann abschließen. Gewaltiges Geschehen, o Herr, wenn sich in unserem Herzen ein Gebet formt zu dir hin, verborgen für andere, unsichtbar, unhörbar und doch zutiefst wahr und lebendig. Eine Quelle der Kraft, ein Ort, in dem Führung geschieht in unserem Leben und wir deine Sprache besser verstehen. Und was ist das für ein gewaltiges Geschehen, wenn dieses Wort im Herzen sich formt, Ausdruck findet, hörbar wird? Und in dieser Welt auf diese Weise Fleisch und Blut wird. Auch wenn es verklingt, so wie unser Leben verklingt, getragen durch deinen Geist, der nicht nur das Weltall trägt, sondern auch unser Wort. Erfahren wir, dass wir hineingenommen sind in deine Schöpfung. O du wunderbarer, ewiger Geist, der du uns Jesus deutest, ihn uns vor Augen stellst, dass wir ihn lieben. O du lebendiger Geist Gottes, der du unser Herz mit Liebe zu Gott erfüllst und mit Freude über das, was er tut, an uns Menschen und an uns persönlich und an anderen, die wir kennen und sehen und lieben. Du wunderbarer Geist Gottes, nichts anderes sagst du, als was Jesus sagt. Nichts anderes bist du, als was er ist. Rufst nach unserem Werden als Person ins Du und Du mit dem Ewigen. Unser Lehrer, unser Meister, der uns sieht und anerkennt und meint, Du bist ein wunderbarer Geist Gottes, ewiger Geist Gottes. Aus tiefstem Herzen ehren wir dich.